Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Der liebe André und ich wollen wieder auf die News des Monats zurückschauen und gucken, was im August so los war. Hallo André.
Hey Jochen, guten Morgen.
Warst du schon im Urlaub?
Ich war im Urlaub, aber das ist schon wieder sehr, sehr lange her, habe ich mir das Gefühl. Ich hatte ja in der Tat 6 Wochen Urlaub dieses Jahr und davon war ich 3 an der Ostsee und dann eine Woche in Köln und ansonsten habe ich mich vergraben in einem AI-Rabbit-Hole für die letzten 6 Wochen.
Ja, das war nicht meine Frage, weil gefühlt warst du nicht im Urlaub. Gefühlt hast du wahrscheinlich nur vor Claude gesessen, oder?
Nee, nicht nur und teilweise halt auch in der Sonne. Aber ich habe es in der Tat benutzt, diese Zeit, um nicht mehr nur über AI zu sprechen, sondern einfach mit der AI zu sprechen und viele Dinge, die ich immer schon mal gehört habe, und du hast es ja eigentlich schon fast vorher angefangen, wobei wahrscheinlich sind wir ungefähr zeitgleich gestartet, so Anfang des Jahres. Aber jetzt bin ich wirklich so richtig ins Coding eingestiegen, inklusive Avatar-Erstellung und ach, alles Mögliche. Ich habe mein Buch als Hörbuch mit meiner eigenen Stimme einsprechen lassen und dergleichen mehr.
Ja, bei mir kommt jetzt auch dann die nächste Evolutionsstufe, habe ich gerade im Vorfeld ja schon mit dir gesprochen, der Pre-Show sozusagen.
Ja.
Ich erwarte meinen neuen Mac, der dann kommt und wo ich dann die Sachen lokal laufen lassen kann.
Die nächste Stufe ist wahrscheinlich dann irgendwie auch von den Frontier-Modellen möglicherweise auch mal ein bisschen wegzukommen und drüber nachzudenken, ob du halt Open Source,
alles
wieder Open Source das. Ja, genau. Und da bin ich halt auch noch nicht. Ne? So momentan schieße ich einfach immer noch gegen Claude oder Claude, wie auch immer. Und das wäre für mich auch die nächste Stufe. Aber es fühlt sich weiterhin wie entfesselt von mittelmäßigen Entwicklern an.
Total, total. Und Prozessen, entfesselt von Prozessen. Aber das geht natürlich nur, wenn du jetzt frei bist, wenn du jetzt in einem Konzern mit Konzernrichtlinien etc. bist, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger.
Dann ist es schwierig und trotzdem kannst du natürlich darüber nachdenken, ob du schon mal erste Erfahrungen selber machst, die du natürlich dann teilweise einfach auch einbringen kannst. Und du kannst natürlich auch schon Dinge einfach auf Common Knowledge bauen, die nichts damit zu tun haben, dass du gegen irgendwelche Konzernrichtlinien oder sowas verstößt, sondern einfach nur das, was, wenn du jetzt über Bank oder Finanzen oder Anlage nachdenkst, das, was du halt irgendwie an Open Data schon hast und daraus Kontexte erzeugen mit den richtigen Prompts, das ist schon einfach krass, was du da tun kannst.
Ja. Ja, und ich bin jetzt mal gespannt, jetzt mit den neuen Macs, die jetzt rausgekommen sind, die ja total AI-optimiert ist. Ich kann ja dann sogar diese voll ausgebauten Mac Studios stacken und dann 4, 5, 6 übereinander bauen, die dann komplett die besten Modelle lokal laufen lassen können. Ich glaube, das ist jetzt gerade im Kontext für Banken und lokale Prozesse, lokalen Datenschutz, lokale Datenverarbeitung, dann auch eine ganz andere Story.
Ja, wobei das Thema lokal und was läuft auf den einzelnen Rechnern oder den einzelnen Abteilungen ja auch immer ein Problem für Banken ist, ne, weil das manchmal nicht so richtig auditfähig ist. Und da muss man, glaube ich, immer anfangen, also dass diese aufpassen, dass diese, ich sag mal, Insellösungen, die dann in bestimmten Abteilungen, in bestimmten Bereichen gebaut werden, dann trotz alledem noch tracebar sind.
Ja, ja, wobei ich glaube, also lokal meine ich eher die Daten und die Modelle lokal. Ja. Das würde ich dann schon zentral bei der IT sehen und nicht.
Genau, also das ist es, glaube ich. Lokal, zentral.
Ja, genau.
Wie das kriegt sich, aber ich glaube, wir wissen, was wir meinen.
Lass uns doch mal auf die News des Monats gucken, bevor wir uns hier weiter in unserem AI-Rabbit-Hole gegenseitig die interessanten Sachen zurufen. Und in ganz profanere Dinge gehen, wo vielleicht auch AI immer noch am meisten aus meiner Sicht eingesetzt wird, nämlich im Customer Support. Jetzt ist ja Trade Republic den umgekehrten Weg gegangen von einem Chatbot und wahrscheinlich auch AI-optimiertem Customer Support hin zu tatsächlichen Menschen, die einen Telefonhörer aufnehmen nach angeblich 15 Sekunden. Das muss wohl jetzt irgendwie besser geworden sein, aber es gibt trotzdem weiterhin Probleme. Die Wirtschaftswoche hat darüber berichtet. Es gab auch nochmal einen Podcast dazu von der Wirtschaftswoche. Also insofern, die Beschwerden von Trade Republic bleiben. Was sagst du dazu?
Ich glaube, du kannst den Schalter nicht von 0 auf 1 einfach umlegen. Und ja, wahrscheinlich, wie du es gerade gesagt hast, ist es weiter auch AI-driven, aber nicht mehr AI-only oder digital-only. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Vivo sich ein bisschen darauf eingeschossen hat und diese Themen sucht. Aber der Weg ist wahrscheinlich genau der richtige, den die Kolleginnen und Kollegen von Trade Republic da gegangen sind, zu sagen, wir erweitern den ganzen, also wir können nicht einfach das Ganze nur digital anbieten, sondern wir brauchen Menschen. Dass das aber natürlich ein bisschen holprig sein kann in den ersten Wochen und Monaten und dass da immer Probleme hochkommen. Guck mal, die Telekom hat seit schon immer ein Callcenter. Und es ist ja nicht so, als wenn die jetzt irgendwie plötzlich alles lösen, nur weil sie schon immer haben, sondern da wirst du auch immer Probleme und noch Beschwerden haben. Und ähnlich würde ich es jetzt auch hier einschätzen, dass natürlich da immer noch Fragen sind, die nicht gelöst werden. Und wie genau dann die Probleme sind, habe ich ehrlich gesagt bei der Vivo jetzt noch nicht gehört oder gelesen. Aber ich würde es nicht überinterpretieren.
Also ich weiß von der Vivo, war ja da auch in dem Podcast mal als Gasthost vor, weiß nicht, 3 Wochen, 4 Wochen oder so. Die sagen einfach, sie sind bei dem Thema, bleiben dran und haben sich da auch ein bisschen festgebissen, weil sie sehen, dass es natürlich sehr viel Klicks und sehr viel Reads auf den Artikel gibt. Das heißt, das bewegt die Leser und deswegen bleiben sie natürlich dran. Und ja, natürlich ist es so, dass es natürlich ich jetzt nicht von jetzt auf nachher das alles ändern kann. Was wohl das Problem ist, dass so die hartnäckigen Fälle nicht gelöst werden. Also natürlich muss wohl so sein, dass ich jetzt relativ schnell zumindest mal einen Ansprechpartner bekomme, aber die hartnäckigen Fälle werden vermutlich nicht zur Zufriedenheit der Kunden gelöst und das sorgt dann weiterhin für Beschwerden. Aber ich kann mir auch vorstellen, das ist ein Prozess, der dann früher oder später irgendwann auch gelöst wird. Vor allem muss Trade Republic das lösen, wenn das Altersvorsorgedepot kommt, weil es ja auch vielleicht ein bisschen beratungsbedürftig ist und dann natürlich dann auch mehr Informationen und Customer Support Anfragen nötig sind.
Ja, wäre gut, wenn sie es bis zu dem Hype, der jetzt ums Altersvorsorgedepot entstehen wird, auf die Reihe bekommen haben. Aber das werden wahrscheinlich ja auch wieder standardisierte Fragen sein, wo dann keine hartnäckigen Fälle irgendwie groß entstehen. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Und dass die Vivo-Kolleginnen und Kollegen jetzt da einfach ein Thema gefunden haben, womit sie große Aufmerksamkeit bekommen, das sehe ich auch so. Und deshalb bleiben sie, glaube ich, so ein bisschen da dran, weil sie halt mit Trade Republic auf Trade Republic Leserinnen und Leser bekommen und ja, Aufmerksamkeit haben auf dem Thema.
Aber das heißt, das Thema Trade Republic bewegt, die Kunden bewegt es und das spricht ja insofern auch wieder für den Erfolg von Trade Republic, sonst würde die großen Publikumsmedien nicht darüber berichten. Und es spricht dann darüber, dass letztendlich die etablierten klassischen Banken immer noch und weiterhin ein Problem haben mit ihrem Wettbewerb, obwohl sie vielleicht auch Trade Republic Kopien gebaut haben.
Meinst du was wie S-Neo und dergleichen, ne? Also man sieht ihnen zum Beispiel erst erfolgreich wird, bin ich auch. Aber glaube ich, in der letzten Folge auch drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, echt eine interessante Entwicklung, die wir da gesehen haben. Und ich habe ja gestern mit einem gemeinsamen bekannten Freund drüber gesprochen und haben uns überlegt, was aus den letzten 10 Jahren richtig übergeblieben ist an erfolgreichen Modellen. Und ich glaube, das, was da Trade Republic, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, was sie da aufgebaut haben und wie sie es aufgebaut haben, ist einfach echt ein krasser Move. Und vor allen Dingen dieses Thema Sparplan, darauf so stark gesetzt zu haben und damit so viele Depots und AOM einzusammeln, Monat für Monat mehr, gleichzeitig mit einem relativ starken Bullenmarkt über die letzten Jahre, ist natürlich einfach krass, was die damit einfach geschaffen haben und nicht mehr wegzudenken. Und wenn du dir die Statistiken anguckst, auch von den Kollegen, wie heißen sie, Tobias Ehret, Finn, irgendwas, also die ja immer
Finnwitz,
die Depotdaten und Depoteröffnungen ja immer wieder ganz gut tracken, dann ist es einfach verrückt zu sehen, wie groß der Marktanteil bei Neukunden, gerade bei Trade ist. Scalable auch ganz gut unterwegs, aber im Vergleich zu Trade Republic immer noch wahnsinnig viel kleiner.
Total. Dann bleiben wir vielleicht bei Trade Republic und Scalable und Co. Fokussieren Sie jetzt erstmal ein bisschen weiter auf Scalable. Die haben nämlich auch mit 2 interessanten News rausgekommen. Auf der einen Seite haben sie jetzt die Voranmeldung fürs Altersvorsorgedepot aufgemacht und das zu sehr aggressiven Konditionen mit 15 Basispunkten. Das ist schon mal ein Pflock, den sie eingeschlagen haben. Und zum anderen haben sie ihre Plattform eröffnet für KI-Assistenten und Agentic Investment. Also sprich, ich kann jetzt meine AI mit Scalable reden lassen und traden lassen.
Ich glaube, traden lassen im ersten Schritt noch nicht, ne? Sondern erstmal reden lassen, analysieren lassen. Traden ist, glaube ich, der zweite Move. Also lass uns mit der zweiten News anfangen. Ja, sie sind ja natürlich nicht die allerersten, die das auf der Welt machen, aber trotzdem in Deutschland haben sie damit jedenfalls mal eine ganz gute News bekommen. Und ich habe das gestern für ein anderes Thema auch gebaut, also das Thema MCP. Und ich sag mal, deine Dienste, die du in irgendeiner Art und Weise anbietest, mit den AI-Modellen zu verbinden und damit halt diese Auffindbarkeit in den Modellen zu ermöglichen und noch besser zu machen und wirklich auch auf persönliche Daten zuzugreifen, ist, glaube ich, etwas, woran man nicht vorbeikommen wird. Also ich habe es in den letzten Tagen auch gesehen, als ich mich selber mit den Konnektoren bei Claude beschäftigt habe, wie viele Dienste schon drin sind. Also etwas wie ein Quanto, sowas wie ein Stripe, also aus der Finanzwelt, sind ja schon lange da drin. Ja, dass du halt dort letztendlich mit dem AI-Modell sprechen kannst auf der einen Seite und natürlich diese Daten dann in Prozessen weiterverarbeiten kannst. Das ist aber echt super und dass Scalable das jetzt tut und damit auch die Analyse der Depots in diesen Modellen einfach ermöglicht, ist, glaube ich, einfach ein konsequenter Schritt. Die Kolleginnen und Kollegen von Revolut hatten das ja schon vorher. Also insofern gute News damit erzeugt und ich glaube, das wird einfach Standard werden. Und ich habe auch gestern mit dem Kollegen drüber gesprochen, von dem ich gerade schon, den ich gerade schon zitierte. Das wird interessant vor dem Hintergrund von solchen Dingen wie PSD2, PSD3 und sowas, was das auch mit Two-Factor-Authentifizierung und sowas nach sich ziehen wird, weil momentan habe ich das Gefühl, geht das eigentlich so ein bisschen an dem ganzen Thema PSD2 vorbei, weil es ja von den Anbietern selber, also von der Scalable, von der Revolut selber initiiert ist. Und es hat nicht so richtig mit PSD2 vielleicht zu tun, wo ein Dritter drauf zugreift, sondern du als Kunde greifst ja mit deinen eigenen Login-Daten sowas drauf zu. Wirkt so ein bisschen so wie MCP gleich HBCI 4.0 oder sowas, ne? Also das ist schon echt interessant, was du dann möglicherweise auch nachher wiederum da on top drauf bauen könntest als Anbieter, wenn halt die MCPs da sind und der Kunde dir wiederum Zugriff via der MCP auf die Daten ermöglicht. Ne? Also so ein bisschen krass, was man da wiederum für Services on top drauf bauen kann.
Total und vor allem, ich finde, die Schere geht mittlerweile massiv auseinander. Du hast auf der einen Seite die klassischen Banken, die ja jetzt irgendwie so ein bisschen verschont wurden von FIDE, also der quasi der Weiterentwicklung der PSD2, müssen da jetzt irgendwie ihre Systeme erstmal nicht öffnen. Früher oder später kommt das. Auf der anderen Seite machen da andere genau das Gegenteil und machen es richtig auf, gehen richtig in die AI. Die große Frage ist natürlich, wer wird dann am Ende des Tages davon am meisten profitieren? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade die Scalables, Trade Republics, die sowieso ja sehr innovatives und digitales Kundensetup haben, da den etablierten deutlich vorauseilen und dann natürlich auch wieder die Frage sich stellt, kann ich die überhaupt noch dann einholen?
Ja, und die interessante Frage wird ja sein, wo machen unsere Kinder und andere Leute in der Zukunft wiederum das Banking und das Investment? Also wo fragen sie? Sind es halt die Apps der jeweiligen Anbieter? Oder ist es dann möglicherweise, und vielleicht überinterpretieren gerade wir beide, die jetzt in diesen Rabbit Holes auch so drin sind, diesen Trend, aber sucht meine Tochter möglicherweise oder interagiert meine Tochter vor allen Dingen halt über AI-Chats auch dann möglicherweise mit ihrer Bank oder mit ihrem Investment-Ding. Das ist natürlich schon echt eine interessante Frage. Und bin ich wirklich auch gespannt. Und deshalb der Schritt, den Scalable gemacht hat, wie du es gerade schon beschrieben hast, als Innovationstreiber, möglicherweise Führer, einfach sehr konsequent. Zu dem zweiten Thema, was du ansprachst bei Scalable, das Altersvorsorgedepot jetzt mit einer Voranmeldungen zu eröffnen, ist, glaube ich, super konsequent. Habe ich schon eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Erste mit dem Thema vorlegt, dass sie jetzt wirklich auch einen Preisflock da reingehauen haben. Ist natürlich krass, weil dieser Preis natürlich deutlich unter dem Mindestpreis oder Obergrenze für das Standarddepot, den der Staat vorgegeben hat, liegt, also 0,15 zu 1%. Und das ist natürlich einfach echt eine Kampfansage, die Scalable da gemacht hat. Und damit ist, glaube ich, auch klar, oder zwei Dinge klar, dass sie ihre eigene Infrastruktur gebaut haben und weg sind von einem, ich sag mal, Investment-as-a-Service-Anbieter wie der BADA und ihre eigene Depotinfrastruktur haben und auch ihre eigene Börse gebaut haben, ermöglicht ihnen mit Sicherheit einfacher, solche Preise in den Boden zu rammen, weil sie einfach selber wirklich horizontal integriert sind, würde ich erstmal nennen, weil sie die Wertschöpfungskette in-house haben, kannst du es mit Sicherheit einfacher solche Preise durchsetzen. Und das Zweite ist natürlich, dass Scalable das Altersvorsorge-Depot aus meiner Sicht einfach als ganz klaren, ich sag mal, Eintritt in das ganze Thema Investment sieht und das Geld nicht mit diesem Produkt verdienen will, sondern einfach Markt macht. Und das Altersvorsorge-Depot ist ein typisches Produkt, wo du halt ja nicht irgendwie kurzfristig investierst, sondern halt für die nächsten 30, 40 Jahre, wenn du jung bist, möglicherweise sogar 50 Jahre, ein Depot bei jemandem eröffnet hast und immer mit denen interagierst und eigentlich auch jeden Monat irgendwie ein Investment darin siehst. Und das ist, glaube ich, schon eine wunderbare Möglichkeit, wenn du es dann vernünftig verstehst, dann auch über Cross-Selling, Upselling nachzudenken. Und insofern würde ich sagen, ist das einfach nur die Einstiegsdroge.
Genau, das ist aus meiner Sicht ein Loss-Leader zur Kundenakquise und das ist auch dann nochmal aus Sicht auch der etablierten Bank und Sparkasse, die natürlich auch versucht oder gar der Versicherung, die da versucht reinzukommen, eine Riesenherausforderung, dass es da jetzt jemand gibt, der sagt, ich muss mit dem Ding gar nichts verdienen, ich will gar nichts verdienen, ich tue sogar bezuschussen, Hauptsache der Kunde kommt. Und ich erwarte, dass wenn der Kunde dann sowieso da ist, einen normalen Vorsparplan dann auch noch macht und vielleicht noch ein bisschen hier und da tradet. Und das ist eine Gefahr, dass man da auch wieder at scale in dieser Sondersituation, wo jetzt plötzlich alle auf dieses altes Vorsorgedepot gehen, dass man da vielleicht wieder Kundenleads und dann auch Trading-Volumen verliert.
Als normale Bank, meinst du?
Als normale Bank, genau. Absolut. Ja. Aber bleiben wir bei normalen Banken. Es gibt auch welche, die sind sehr innovativ. Die ING automatisiert den Dokumenteneingang mit einer KI-Plattform. Die haben sich eine KI-Plattform geholt zur Klassifikation der Dokumenten. Also was immer alles reinkommt, wird dann gelesen, also gescannt, gelesen, interpretiert von der AI, könnte 80% der Dokumente klassifizieren. Die Software kennt das, ordnet es ein in verschiedene Klassen. Und das Interessante ist, mehr oder weniger zeitgleich mit dieser Meldung kam unser Payment Banking Podcast raus mit einem Panel von der KI Exchange, wo jemand von der ING genau das erklärt hat und auch gesagt hat, wie die es machen, also mit welcher Hardware sie das machen, gerade im Immobilienfinanzierungsbereich. Also von daher, das ist nicht so, dass die etablierten Banken da pennen, sondern die ING ist da zumindest aus meiner Sicht erstaunlich weit voraus, dann auch die klassischen normalen Bankprozesse heute schon zu nicht nur digitalisieren, sondern zu AI-isieren oder wie man das auch mit einem neuen Buzzword verbinden kann.
Wobei ich, als ich das gelesen habe, einfach nur dachte so, jo, konsequent weitergemacht, weil das ist eigentlich das Erfolgsmodell der ING von Anfang an gewesen, nämlich die Prozessautomatisierung und das haben die halt auch vor AI, war das eines der Kernerfolgsmodelle einer ING, dass sie halt viel weniger Menschen und viel mehr Automatisierung in der ganzen Prozessantragserarbeitung und Dokumentenerfassung hatten. Da hatten die schon vorher große, große Maschinen und haben komplett darauf gesetzt, einfach um das schneller zu ermöglichen und automatisiert zu ermöglichen. Insofern ist das einfach nur super, super konsequent, dass sie es einfach jetzt weiter genauso ausrollen auf der neuen Technologie, weil das, wie gesagt, war einfach die Möglichkeit für die ING, immer schon sehr, sehr günstige Preise für nahezu alle Produkte und schnelle Entscheidungen zu ermöglichen.
Da rächt sich oder im positiven Fall lohnt sich, dass man in der Vergangenheit, wie du richtig sagst, die ganzen Prozesse schon digitalisiert hat, dass man den Dokumenteninflow schon voll digital hat etc. Weil dann ist ja dann quasi der Schritt, das noch besser zu verarbeiten und jetzt mit einer AI zu klassifizieren, ja nur ein leichter. Aber wenn ich immer noch irgendwelche filialorientierte Prozesse habe, vielleicht sogar mit Handschrift, die irgendwie per Post irgendwo hingeschickt werden, dann kann ich natürlich den zweiten Schritt gar nicht gehen, bevor ich den ersten Schritt digitalisiert habe. Insofern, da profitiert natürlich ING sehr davon.
Das meinte ich, ne? Also das ist einfach eine konsequente Weiterentwicklung und genau wie du es gerade gesagt hast, das ganze Ding war schon digital. Und von digital auf AI digital zu gehen, ist mit Sicherheit leichter, als von manuell auf AI zu gehen.
Total, total. Aber gehen wir gleich weiter zum nächsten, wo die notwendige Digitalisierung, Anpassung lange gedauert hat, jetzt endlich gekommen ist, vielleicht zu spät, nämlich unsere Kollegen und Freunde von der Girocard haben Halbjahreszahlen rausgebracht und haben das überschrieben, Rekordzahlen bei bargeldlosen Bezahl. Ich habe das kommentiert mit dem Kleinen wirklich, weil ich bin die Tage auf einem Event und habe mir nochmal für meine Keynote nochmal die Bundesbankzahlen angeschaut, die ja letztendlich den kompletten Payment-Volumen anschaut und nicht nur die EHI-Zahlen. Und wenn man da schaut, war der Girocard-Marktanteil am Gesamt-Payment-Mix laut Bundesbank 2017 bei 34%. Und jetzt im Jahr 2025, also die ist jetzt kurz rausgekommen mit den 2025er-Zahlen, nur noch bei 24%. Also die Girocard hat massiv Marktanteile verloren zugunsten von Mastercard, Visa, Debit, Apple Pay, Google Pay und PayPal auch im Gesamtmix. Und deswegen ist es schön, wenn ich natürlich aus Sicht der Kreditwirtschaft auf meine reinen Zahlen schaue und sage, naja, die höchsten Zahlen überhaupt, die meisten Transaktionen überhaupt. Aber das ist ein bisschen schlimm, weil ich ja trotzdem Marktanteile verliere. Und ich habe auch jetzt mal für diese Präsentation mal angeschaut, was ist denn der entgangene Revenue? Und der ist mittlerweile bei einer fast halben Milliarde jedes Jahr. Und das ist eigentlich das viel Schlimmere, dass man da sich da immer noch auf die Schultern klopft als Kreditwirtschaft, vor allem von den umlagefinanzierten Unternehmen, die für die Girocard zuständig sind. Viel zu spät letztendlich die notwendigen Änderungen gemacht hat. Und ob die jetzt dann erfolgreich sind, ist natürlich noch wieder eine andere Frage.
Was soll ich dazu noch sagen, Jochen? Du hast aus der Moderation die Kommentierung sofort mitgemacht. Und natürlich reportest du die Zahlen, die dir passen. Und dass die Zahlen nach oben gehen im bargeldlosen Bezahlen und vor allen Dingen im kontaktlosen Bezahlen, das wundert uns, glaube ich, nicht. Also wenn die Girocard-Zahlen in einem kompletten, wenn ich das mal Bärenmarkt nennen Bullenmarkt nennen darf, wenn das da nicht steigen würde, dann wäre es echt richtig, richtig hart. Also insofern schön, dass die Girocard wächst, aber ob sie, und das ist ja der entscheidende Punkt, relativ wächst, und das tut sie eben nicht, das ist, glaube ich, der viel entscheidendere Faktor. Dass da mehr Transaktionen stattfinden, ist, glaube ich, klar, nochmal gesagt. Aber das relative Wachstum beziehungsweise das relative Sinken, das sollte natürlich irgendwie allen echt Sorgen machen. Und woran es liegt, ist, glaube ich, auch sehr, sehr klar, dass du halt weiterhin das ganze Ding nur am Point of Sale benutzen kannst. Aber wenn du den ganzen Payment Mix anguckst, dann nimmt natürlich Point of Sale weiterhin relativ ab. Und wenn du an diesem Kuchen nicht teilnimmst, musst du verlieren. Ob das jetzt zu spät ist, dass sie sich jetzt endlich auf den Weg gemacht haben, In-App-Zahlungen und möglicherweise auch E-Commerce-Zahlungen ja in Teilen jetzt schon über Apple Pay zu ermöglichen. Let's see. Es ist schon immer wieder interessant zu sehen, wie das bei den Sparkassen zum Beispiel gewirkt hat, als sie die Girocard für Apple Pay ermöglicht haben, dass sie wirklich sofort einen Boost gesehen haben und echt einen totalen Schwenk. Vielleicht klappt's noch und es ist nicht zu spät, aber das relative Verlieren an Marktanteil ist, glaube ich, die entscheidendere Zahl als das Wachstum der eigentlichen Transaktionen.
Total. Also richtig, richtig eingeordnet. Und ich wundere mich immer nur, kratz mir am Kopf und würde mir sonst meine nicht vorhandenen Haare ausreißen, wenn ich irgendwie die Klaköre bei LinkedIn sehe, die dann diese Zahlen dann sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, super, super, super. Das kann eigentlich nur passieren von Leuten, die eben nicht P&L-orientiert sind und nicht den Gesamtmarkt anschauen, sondern einfach nur ihren kleinen Kuchen und sagen, solange der kleine Kuchen ein Stückchen größer wird, ist alles super, auch wenn der Kuchen an sich wahnsinnig viel größer wird und ich nur noch ein paar Krümel vom Wachstum bekomme. Das ist erschreckend. Aber das ist leider die Struktur der deutschen Kreditwirtschaft und das ist leider auch, offensichtlich sehe ich da keine Veränderung. Deswegen werden wir diese Meldungen und die Kritik, die wir dann immer wieder geben, auch im nächsten Jahr immer aufrechterhalten. Aber lass uns vielleicht weitergehen. Die Kollegen von Finanzguru, die Michel-Brüder aus Frankfurt, die ja damals bei der Höhle der Löwen waren und seitdem eigentlich immer nie so richtig aufgetaucht sind, sondern einfach ihren Job gemacht haben, die scheinen tatsächlich jetzt vor einem Exit oder vor einem Teil-Exit zu sein, haben eine Investmentbank mandatiert und wollen sich wohl von Anteilen trennen.
Ja, habe ich auch gelesen, mich im ersten Moment gewundert und dann im zweiten Moment gedacht, naja, sie sind einfach auch jetzt mittlerweile seit irgendwie fast 10 Jahren unterwegs. Da werden ein paar VCs drin sein und das sind es ja auch, beziehungsweise Investoren, sowohl Strategen als auch richtige VCs. Und wahrscheinlich wird da einfach irgendwann mal der Bedarf bestehen, dass das ganze Ding einfach mal, dass irgendwas damit passiert. Und ein IPO ist, glaube ich, Gaga für so ein Thema. Und insofern ist natürlich ein Exit oder Teil-Exit der Weg, um einfach mal Liquidität beziehungsweise ja doch Liquidität für die Bestandsinvestoren zu ermöglichen. Und ich habe mich dann gefragt, ob der Zeitpunkt ein richtiger ist. Ich glaube, die haben in der Tat einen sehr, sehr guten Job gemacht, weil sie einfach gewachsen sind in den letzten Jahren und nachgewiesen haben, dass sie halt auch Geld mit dem ganzen Thema verdienen können. Also sowohl mit dem ganzen Thema Abo-Modell, als auch mit dem Thema Lead-Generierung. Also sie haben sehr stark auf das Thema Versicherungen gesetzt. Sie haben auch schon mal angekündigt, dass sie das ganze Thema Altersvorsorge-Depot in das ganze Ding aufnehmen werden. Mal sehen, wie das wirkt. Ein paar Sachen haben nicht funktioniert, wie die eigene Karte. Haben sie aber auch schnell wieder beendet. Aber ich glaube, sie haben echt viele Dinge richtig gemacht und das Thema Lead-Generierung halt vor allen Dingen verstanden. Und jetzt zu gucken, wo das hingehen kann, ist, glaube ich, super konsequent. Wer dafür geeignet ist, ist, glaube ich, eine spannende Frage. Also wird es eine Bank sein oder wird es halt irgendwie ein neuer Player sein, der sagt, ich brauche so etwas? Oder wird es möglicherweise irgendwie ein ERPE-driven Player sein oder sogar jemand wie die, wie heißen die nochmal, so und so Spoon aus Mailand, die jetzt gerade auch Komoot übernommen haben und Evernote übernommen haben, ob das in so ein Portfolio reinpasst. Let's see. Aber ich bin gespannt, was jetzt mit Finanzguru passiert in den nächsten Wochen und Monaten.
Das war auch meine erste Reaktion. Wer könnte das denn übernehmen und wo passt es denn gut rein? Und das ist so speziell, da ist die Bandbreite sehr groß. Deswegen bin mal gespannt, wer da reingeht und ob es tatsächlich nur ein Exit der Strategen ist, also sprich Deutsche Bank und PayPal, die angeblich verkaufen wollen, oder ob es tatsächlich einen Exit gibt. Das bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Insofern, da werden wir wahrscheinlich bei dem Thema in den nächsten Wochen, Monaten nochmal dranbleiben. Und ansonsten anderer Exit, und ich habe auch gerade von PayPal schon gesprochen, anderer Exit, der scheint wohl nicht mehr zu funktionieren. Stripe und Advent haben die Verhandlungen mit PayPal zu einer PayPal-Übernahme abgebrochen. Was passierte? Nachbörslich sind, als die Meldung rausgekommen ist, ist der PayPal-Kurs um 14% eingebrochen. Und ich glaube, das war auch vielleicht einer der Gründe, weil wenn man dem PayPal-Management gehört hat bei den Investoren-Calls, haben die nämlich immer so gesagt, so, ja, wir reden mit denen, aber wir glauben, der Übernahmepreis ist zu niedrig. Also wollten vermutlich den Übernahmepreis nochmal nach oben jazzen und dann haben dann vielleicht die Stripe gesagt, so, nee, nicht mit uns. Und insofern, die Börse hat vermutlich Stripe und Advent jetzt recht gegeben, wenn der angeblich zu niedrige Übernahmepreis jetzt nochmal um 14% eingebrochen ist.
Ja, und vielleicht ist es auch gut für Stripe, dass sie sich nicht an so etwas wie einer PayPal verschlucken oder in irgendeiner Art und Weise aufhalten lassen auf ihrem ansonsten super erfolgreichen Weg. Ich glaube, es wäre für PayPal super gewesen, einfach um wieder, ich glaube, das war auch ein Zitat des CEO, wieder zu einer Tech-Company zu werden, zu einer Produkt-Company zu werden. Du hast es ja schon ein paar Mal im Podcast hier gesagt. Das ist seit dem Abgang von David Marcus und das ist, glaube ich, mittlerweile fast schon 10 Jahre her. Ist es halt keine wirkliche Produkt- und Tech-Company mehr, sondern also wirkt jedenfalls nicht mehr wie eine, sondern wirkt eher wie so ein Verwalter. Und das wäre natürlich echt eine große Chance gewesen, das möglicherweise getrieben von einer sehr, sehr tech-getriebenen Company wie Stripe mit dem Geld auch von Advent dahinter zu tun. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was Enrique Lores dann machen wird und wie sie sich selber möglicherweise an den Haaren aus der Scheiße ziehen.
Das wird im Grunde, das haben wir schon mal gesprochen, leider ist ja die eBay-DNA zu tief jetzt offensichtlich in PayPal eingeflossen. Und dann wird es vermutlich auch genauso ein Unbundling wie bei eBay. Damals, als der aktivistische Investor Icahn da bei eBay reingegangen ist, wo er dann auch PayPal rausgezogen wurde und IPO'd ist. Ich kann mir vorstellen, der zerteilt das jetzt in verschiedene Scheiben und entweder verkauft er sie, desinvestiert die Scheiben und fokussiert sich auf ein bisschen dem Rest, der noch da ist und versucht das dann nochmal aufzuhören.
Also meinst du so etwas, was man vorher mal gekauft hat, wie Braintree und ein paar andere Sachen, wirst du wieder wegschneiden und möglicherweise kaufen und auf seinem Geschäft zurück, Venmo raus?
Ja. Oder hat jetzt schon PayPal auch in 3 Bereiche aufgeteilt, also PayPal Kern, dann Payment Service Providing, also Venmo und Braintree und dann diese ganze Krypto- und Financial Services Thematik. Also insofern, das hat mich gewundert, dass er Financial Services getrennt hat vom Kerngeschäft, was ja auch so ein klares Signal ist. Heißt nicht, dass es dann auf alle wegverkauft wird.
Würdest du dann sagen, aber Service ist auch ein zweiter Stack-Infrastruktur, weil Payment Service Providing würde ich ja auch als Infrastruktur bezeichnen und ja. Payment, Banking, Payment Services auch und darüber ein Layer an Produkten?
Genau, er trennt im Grunde die Infrastrukturen, genau. Und ich glaube, das war auch, nochmal ganz kurz zurückzukommen auf Stripe, das war auch der Fokus, den ich, wäre ich bei Stripe gewesen, gemacht hätte. Ich hätte einfach mir die Infrastruktur-Layer von PayPal unter den Nagel gerissen. Also sprich, ich hätte das ganze Acquiring über meine Systeme laufen lassen. PayPal hat ja wahnsinnig viele Acquiring im Hintergrund. Das ist alles zentralisiert auf der Stripe-Plattform. Das ganze PSP-Geschäft auf Stripe geschoben. Und dann letztendlich die Endkundenmarke PayPal dann vielleicht sogar getrennt über Advent wieder separat zum späteren Zeitpunkt an die Börse zu bringen. Das hätte eigentlich aus Stripe-Sicht sehr viel mehr Sinn gemacht. Also vielleicht sogar hätte sogar ein Antitrust-Thema gebracht, weil Stripe dann natürlich im Acquiring so extrem dominant ist. Aber gut, mal gucken, vielleicht war das einfach nur Pokern nach dem Motto, jetzt habt ihr mal gesehen, was die Börse reagiert, vielleicht kommt ihr nochmal. Bleiben wir bei Stripe. Die haben nebenher einfach trotzdem was gekauft. Die haben ein KI-Startup Open Router für $8 Milliarden angeblich schon genommen. Also die investieren halt wahnsinnig jetzt in den neuen Trend. Die sehen natürlich auch, weil natürlich OpenAI und Anthropic über Stripe settlen, die sehen natürlich auch die Payment-Volumen, die da abgewickelt werden und wollen offensichtlich Teil des Geschäftsmodells in der Zukunft sein im Agentic Payment.
Und ich meine, es macht, glaube ich, Sinn, wenn du halt auf das ganze Thema Open-Source-Modelle gehst und glaubst, dass die halt in der Zukunft auch erfolgreich sind neben den großen Flagship-Modellen, dann ist es natürlich total schlau, wenn du da einen Fuß mit drin hast und letztendlich der Gatekeeper an der Stelle bist und siehst, welche Modelle halt wirklich auch fliegen und welche nicht fliegen, weil du siehst es ja am Payment-Flow. Also wenn du halt irgendwas machen willst, auch mit Open-Source-Modellen und du halt in irgendeiner Weise irgendwas kaufen musst, und das wirst du ja, dann siehst du halt, was erfolgreich ist. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Stripe halt so stark da rein investiert. Ob die selber was damit machen, let's see, das glaube ich nicht. Aber es ist einfach auch da wieder sehen, was erfolgreich wird, auf die richtigen Trends von vornherein setzen. Und das wirkt ein bisschen so fast wie es Nvidia gerade immer wieder macht, dass sie halt letztendlich ihre eigenen Kunden kaufen. Und so sieht es hier gerade auch ein bisschen aus.
Ja, aber letztendlich, das ist eine große Wette auf die zukünftige Infrastruktur. Ja. Und ob dann jetzt die eine Wette oder die andere Wette in dieser Infrastruktur aufgeht, das ist natürlich vollkommen unklar. Aber dass die Infrastruktur nicht mehr weggeht, das ist im Grunde wie Mobile. Als wir damals auch sagten, ich werde in-App bezahlen, ich habe viel mehr in-App. Und viele Banker sagten, ach so ein Quatsch, das geht wieder weg. Der Browser ist das große Ding, beziehungsweise der stationäre Handel, ging auch nicht mehr weg. Also von daher, das ist mit AI genau das Gleiche. Und da sieht man, dass die systematisch ganz früh diese Infrastruktur-Layer umarmen und voll integrieren. Sag mal, kannst du dich noch erinnern an die alte Diskussion, die jetzt auch Jahre her ist, dass wir bei WhatsApp P2P-Payment integrieren?
Ja, gibt's ja irgendwie bei jedem Messenger immer wieder die Frage, dass Peer-to-Peer einfach auch da rein soll. Ich glaube, in Signal gab es oder gibt es ja irgendwie auch auf Basis von irgendwelchen, wahrscheinlich waren es Coins, glaube ich. Was ist das, Signal-Coin oder so? Also es ist einfach, es liegt ja so nah, dass du halt in einem Peer-to-Peer-Messaging einfach auch Peer-to-Peer-Zahlungen reinbringst und dass TikTok jetzt darüber nachdenkt, ja, das ist keine Überraschung.
Genau, das war nämlich, jetzt kommt der nächste zur Party, aber die Party hat irgendwie noch gar nicht begonnen, weil also es liegt so nah und ich meine in China mit WhatsApp, nicht WhatsApp, mit WeChat ist es ja auch voll integriert, aber irgendwie nur da, bei allen anderen hat es irgendwie nicht funktioniert und man sich fragt, warum, es schreit doch eigentlich danach und jetzt halt TikTok, mal gucken, ob die es besser machen.
Ja, bin ich gespannt.
Aber lass uns beim Thema P2P bleiben. Ich habe auch gerade im Vorfeld schon gesagt, so, naja, also jetzt irgendwie die neuen Vero-Meldungen, noch eine Bank und noch ein Händler sind eher so ein bisschen gähn. Aber ich glaube, wir haben es mal zusammengefasst. Vero hat jetzt N26, also ergänzt quasi noch eine weitere Direktbank und hat DM als Kunden gewonnen, ergänzt halt einen weiteren Top-Tier-Merchant. Also insofern machen da ihren Job, das Ökosystem größer zu machen.
Ja, sehe ich genauso. Und war interessant für mich auch jetzt den Prozess mal zu sehen. Ich hatte eine Vero, um zu testen, bisher nur bei Revolut. Und jetzt habe ich halt meinen N26-Account mit Vero auch verbunden. Und der Prozess war ein bisschen überraschend, weil ich konnte sofort meinen Vero-Account connecten, aber dann gab es einen Kampf um die Telefonnummer.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil Vero kann ja nicht Multi-Banking. Du hast ja immer den Unique-Dings.
Vero kann schon Multi-Banking. Du kannst verschiedene E-Mail-Adressen hinterlegen und damit kannst du dann auch in verschiedene Richtungen routen. Aber die Telefonnummer muss mit einem Vero
verbunden
werden. Ja. Und wenn du halt an eine Telefonnummer schicken willst, was ja so ein bisschen das Modell bei Vero auch ist, dann musst du selber deinen alten Account deconnecten. Ja, naja, also ich glaube, das ist auch logisch. Also irgendwie musst du halt da rein und ich glaube, das ist ein Edge-Case. Ne? Also wir sind nicht der Normalfall und ich war halt auch nicht der Normalfall und es war nicht ganz so einfach zu finden, bei Revolut meinen Vero-Accounts zu deconnecten. Aber als es dann stattgefunden hat, war es dann doch wiederum easy und jetzt habe ich in der Tat meinen N26-Account mit Vero verbunden und es ist wirklich relativ präsent eingebaut. Also wenn du halt Geld senden willst bei N26, dann hast du jetzt neben der ganz normalen Banküberweisung und auch dem N26 internen Moneybeam halt die Möglichkeit auch mit Vero zu senden. Gut integriert. Also kann man sich nicht drüber beschweren.
Ja, also ich habe von Anfang an bei Vero zwei große Fragezeichen von der Architektur, die ich nicht verstehe. Die erste ist, dass es da irgendwie diese Zentralisierung auf diese Telefonnummer gibt, warum ich da nicht irgendwie das flexibel machen kann. Und dass ich nur an Vero-Kunden Geld überweisen kann und nicht an jeden x-beliebigen, der dann Vero-Kunde wird, wie beispielsweise bei PayPal. Das ist auf beiden Sichten, gibt es vielleicht gute Gründe, aber aus Endkundensicht kompliziert.
Aber wie gesagt, ich glaube, Edge Case, also gerade das mit Multibanking, das sind, glaube ich, wir und ein paar andere. Aber der Normalfall ist es, glaube ich, nicht, sondern das hast du wahrscheinlich ja mit einer Bankverbindung, weil es gibt halt meistens eine Hauptbankverbindung und da wirst du es verbinden, dann ist es easy. Ich glaube, es gibt ein paar gute Gründe, warum man es an die Telefonnummer koppelt, weil du halt auf die Art und Weise das Telefon, das Adressbuch gehasht ja mit da drin hast und das ist halt ein guter Identifier.
Meine Hauptbank für P2P heißt PayPal. Ich weiß nicht, ob das mit Vero funktioniert. Muss ich mal rausfinden.
Ich habe aber Mittwochabend mit ein paar Freunden gegessen Und ich hätte nachher die Rechnung übernommen und kriegte dann nachher das Geld zurück. Und in der Tat habe ich drei, haben mir was überwiesen, zweimal Vero, einmal PayPal.
Ja.
Alle Payment-Nerds, ne?
Ja, ja, also das wird ein bisschen breiter und es wird aber nicht so, dass Vero PayPal überholt etc., sondern es wird im Grunde eine gesunde Verteilung über beide Systeme geben. Aber lassen wir Vero bleiben.
Das Gute, Jochen, aber vielleicht auch ganz kurz ist, aber in der Tat, dass ich ansonsten manchmal bei PayPal dann doch irgendwie ziemlich viel Guthaben auf dem Account hatte. Und wenn es auf meinem Girokonto landet, ist einfach schon einfach ein bisschen easier.
Das stimmt, das stimmt. Wobei ich bei PayPal immer die Kohle dann, sobald da was ist, rausziehe und es dann nicht halte. Aber lassen wir Vero bleiben. Interessant, die Bundesbank fordert eine Verzahnung von Vero und dem digitalen Euro. Das ist das, was ich von Tag 1 schon immer gesagt habe. Der digitale Euro muss im Grunde als Funding-Methode hinter dem Frontend von Vero sein, dass die Banken eben nicht irgendwie für digitalen Euro irgendwie neue Frontends bauen. Aber irgendwie hakt das. Manchmal hat die EZB gezickt, dann hat mal Vero gezickt. Und irgendwie scheinen die sich irgendwie nicht zu mögen, dass jetzt sogar der Bundesbankvorstand das fordert, was eigentlich so offensichtlich ist, ist da doch bemerkenswert.
Naja, aber vielleicht sind dann halt auch Stimmen der Vernunft, wie wir das vielleicht dann auch teilweise sind, hallen dann möglicherweise dann doch nach. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die es so sehen. Und dass die Bundesbank das Ganze fordert, kann ich auch gut nachvollziehen, weil sie halt auch ein starker Verfechter von Vero die ganze Zeit war. Also Burkhard Balz hat das ganze Thema ja wirklich auch sehr stark getrieben, solange er da war. Und jetzt kommt ja scheinbar Lutz Linenkämper oder Linenkämper jetzt als Nachfolge, schießt sich da so ein bisschen schon warm. Ist konsequent, was die Bundesbank tut, glaube ich. Ob sie dann die EZB-Vero dann auch wirklich zusammenführt und so eine Art Matchmaker ist, ich hoffe es.
Spricht nur dafür und wir müssen vielleicht auch mal überlegen, auch im Kontext der Zukunft von Vero, weil letztendlich, oder EPI, das Geschäftsmodell von EPI basiert ja auf Basis des Merchant Service Geschäftes. So, wenn jetzt der digitale Euro kommt als Mandat paneuropäisch zu extrem aggressiven Preisen, stellt sich die Frage, wird der Handel, also DM, wie wir gerade gesprochen haben, wird DM ein Vero-Payment als auch ein digitalen Euro-Payment haben oder wird man sich dann sagen, weil es am Ende des Tages Account-to-Account von beiden kommt zum Girokonto, man geht dann zum günstigeren und dann ist vermutlich das der digitale Euro. Also stellt sich die Frage, was ist eigentlich, wenn der digitale Euro groß da ist, die Business-Zukunft von Vero? Und die ist aus meiner Sicht ganz klar das Frontend. Und deswegen spricht eigentlich alles dafür, dass die beiden da irgendwie zusammenkommen. Aber in vielen Dingen...
Also der digitale Euro ist eine Fundingshaus von Vero.
Genau, genau. Und in vielen Bereichen ist aber halt dann doch Egos sehr groß. Und aber man hat es ja auch gesehen beim Thema Interoperabilität. Da habe ich auch ganz früh gesagt, ey, das muss sein. Und hörte dann von Martina auf dem Panel, nein, das ist alles Quatsch, das funktioniert nicht und bla bla bla. Dann hat es funktioniert, die anderen haben es bewiesen. Und irgendwann ist dann doch der Groschen gefallen. Vielleicht passiert es jetzt auch beim Frontend-Thema so. Bleiben wir beim digitalen Euro. Eine Umfrage vom ZEW hat ergeben, dass viele Unternehmen keine positiven Effekte von der Einführung des digitalen Euros erwarten. Als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, das ist aber komisch, weil also mein Feedback mit den großen Händlern, mit denen ich mich unterhalte, ist eigentlich genau das Gegenteil. Die finden das ganz attraktiv, weil sie sagen, es ist ein günstiges Zahlverfahren. Und dann, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, machen die eine Unterscheidung und sagen so, die kleinen Händler, die haben wahrscheinlich noch keine Ahnung, sich damit nicht beschäftigt, die sagen so, brauchen wir nicht, wir können doch alle schon bezahlen. Wenn die großen Händler durchaus sagen, das ist sehr spannend. Also von daher, was sagst du dazu?
Gar nichts, weil ich einfach glaube, viele, die du da gefragt hast, haben gar nicht geplant, was eigentlich dahinter steckt und welche Möglichkeiten sich ergeben. Und das ist für mich so ein typisches Thema, worüber du als Unternehmen auch vielleicht gar nicht so stark nachdenkst. Und es wird einfach irgendwann da sein, ist eine Art Infrastruktur. Und dann macht es dir das vielleicht billiger und einfacher, Zahlungen anzunehmen, Zahlungen zu tätigen. Und dann bist du froh. Also ich glaube, wenn du vor 15 Jahren ein Unternehmen gefragt hättest, willst du SEPA haben und Echtzeitüberweisung, hätte auch keiner gesagt, jo, das ist super. Sondern die waren irgendwie auch froh mit ihren alten ZKA oder was auch immer Formaten. Und das hast du sehbar. Und wahrscheinlich wissen viele Unternehmen, Unternehmerinnen gar nicht, dass da im Hintergrund sehbar läuft. Dass es aber trotzdem einen super Effekt hat. Also gerade wenn du Echtzeitzahlungen plötzlich machen kannst, ist, glaube ich, klar. Und so ähnlich sehe ich das im digitalen Euro auch. Das hat sehr viel Infrastrukturkomponenten. Und darüber sollst du als Unternehmen, glaube ich, gar nicht unbedingt immer nachdenken müssen.
Vollkommen bei dir. Das wird, und das ist noch ein Kommunikationsthema. Viel zu früh, wo noch viel zu viel unklar ist. Und dann natürlich auch, gerade bei dem Thema digitaler Euro, diese Populisten, die da mit reinhängen und dann irgendwie teilweise auch Verschwörungstheorien machen, wo man gar nicht 100% klar schreibt, wer hat denn jetzt nur da welche Interessen? Ich glaube, das wird sich, sobald das Ding da ist, nivellieren, und dann werden auch die Händler, die kleinen Händler verstehen, dass es für sie eigentlich sehr attraktiv ist, weil sie zu günstigen Konditionen Zahlungen akzeptieren können.
Ja.
Die BaFin verhängt Sanktionen, und zwar einmal gegen Wise Europa, Ex-Transfer Wise, die wahnsinnig hohe Summe. Also da
ist die falsch. Also ist es einfach also das Report. Nee, glaube ich nicht.
Also ich gehe nochmal auf den Link, ob das da nochmal steht. Ja, doch, auch bei der BaFin steht der gleiche Betrag. Also es ist eine wahnsinnig hohe Summe von 16.000 Euro. Und, das ist ja wahrscheinlich eher so ein Signal, nicht relevant. Und gleichzeitig scheint die BaFin die niederländische Bank mit einer Strafe von 28.000 Euro belegt zu haben. Also ein bisschen mehr als bei Weiß, aber auch jetzt nicht wirklich erschütternd.
Ich glaube, es wird keine Relevanz haben, die Summe. Ich glaube, wie du es gerade beschreibst, dass die BaFin etwas sieht und näher hinguckt, ist, glaube ich, immer eher die andere Frage, was das für eine Auswirkung hat. Also wir reden noch nicht über Sonderbeauftragte und dergleichen, aber sobald es halt irgendwie, sobald du auf der Watchlist bist, kann es halt manchmal ein bisschen ungemütlicher werden und vielleicht ist es aber nur ein erstes Signal.
Und da sind wir gleich am nächsten Thema, Sonderbeauftragte.
Als Beispiel, ich habe gestern Wise mal wieder nutzen dürfen, schriftlich müssen, weil die Studiengebühr in ein Nicht-Euro-Land überweisen musste. Und dann habe ich Wise genutzt und ich konnte bisher immer einfach sehr, ich habe es ein paar Mal schon genutzt, um Zahlungen auch in die USA und sowas zu tätigen, auch für die Kinder. Und zuerst, da musste ich einen sehr, sehr erweiterten KYC machen.
Oh, okay.
Und ich konnte zwar die Zahlung vorher schon einrichten, aber die wurde jetzt mal gestoppt, bis ich dann den erweiterten KYC gemacht hatte. Okay. Also so etwas so, wo arbeitest du, Einkommen und dergleichen. Also gar nicht unbedingt der typische KYC, wie du ihn kennst, sondern eher die Informationen, wo kommen die Funds her. Und das musste ich gestern machen. Danach ging die Zahlung raus, war es auch keine super große Zahlung, aber war für mich ein Signal dafür, dass da jemand das ganze Thema Geldwäsche und Identifikation der Nutzer ein bisschen ernster nimmt.
Ja, ich hatte by the way auch ein Andys Beispiel mit einer Kryptobörse, die jetzt ja unter der MiCA fallen zum 1.7. Und da kam auch sofort eine Source of Funds Anfrage und ich musste mich totlachen, dass die eigentlich ja immer genau das Gegenteil machen, jetzt da aber extrem dran waren. Also ich bin ja ein Sonderfall, weil ich mich ja selbst beschäftige in meiner kleinen Gesellschaft und mir auch nicht viel Geld auszahle. Und da gab es natürlich eine größere Diskrepanz zwischen meinem sehr bescheidenen kleinen Gehalt als Selbstständiger und was ich mir rauszahle und den Summen, mit denen ich spekuliere.
Das waren 47 Euro oder sowas als Gehalt? Oder?
Ja, schon noch ein bisschen mehr, aber es ist erstaunlich wenig. Also das passte nicht. Und dann kam dann die richtige große Maschinerie. Insofern, dass man merkt, die Regulatorik funktioniert, selbst bei den Krypto-Leuten.
Ja.
Aber du hast gerade eben Sonderbeauftragter gesagt. Die BaFin überlegt tatsächlich einen Sonderbeauftragten in die Raisin Bank zu schicken, laut Süddeutsche Zeitung, wegen Mängel für Geldwäscheprävention. Und da muss ich mich fragen, so warum eigentlich? Weil das Geschäftsmodell von der Raisin Bank ist doch eigentlich super einfach. Ich mache da ein Konto auf, es geht um Tagesgeld, das Geld fließt hin und fließt wieder zurück und fließt gar nicht irgendwie weiter. Wo denn da wirklich Mängel bei der Geldwäscheprävention sein. Also das ist doch eigentlich ein fast No-Brainer-Geschäft. Und dass man da, ist ja nicht das erste Mal, dass das Thema hochkommt, dass da offensichtlich ein fundamentales Problem drin ist.
Ist es wirklich so einfach? Also Geld rein, auf das Ding wieder raus?
Ja, es ist, ich gebe Geld bei Raising Bank rein.
Das ist in so einer Art Closed Loop. Ja. Oder hast du möglicherweise die Chance, nachher das Geld auf ein anderes Referenzkonto wieder auszuzahlen, weißt du?
Das kann sein. Also ich kann natürlich sagen, ich möchte plötzlich auf ein anderes Referenzkonto von mir, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie transferiere, dass das Geld reingeht und dann irgendwo zu jemand komplett Drittem geht, aber es kommt immer wieder, also rein, wird angelegt und kommt mit Zins zurück.
Ja, aber du verstehst meinen Punkt, ne? Also wenn hast du schon mal so den ersten Punkt, und der zweite, über den wir, glaube ich, nochmal, oder über den wir nachdenken müssen, ist, die Raisin Bank ist ja nicht nur die Bank für Raisin, sondern sie ist ja auch als Banking as a Service Provider unterwegs, und möglicherweise kommen da auch Mängel in der Geldwäscheprävention her, weil sie ja doch für den einen oder anderen als BaaS Provider fungierten.
Das kann natürlich sein, das stimmt, ja. Ja, müssen wir mal gucken, wie das da weitergeht, ob da tatsächlich so der Beauftragte mal reingeht. Und apropos Sonderbeauftragter und apropos Probleme mit der Aufsicht, das haben auch unsere nächsten Kandidaten, die Revolut, die haben jetzt die Einführung eines Euro-Stablecoins angekündigt, um vermutlich die Transaktionen, die Cross-Border-Transaktionen einfacher zu machen. Ob die dann in Euro laufen, für ein Fragezeichen, aber zumindest das ist das, was ich, wie ich es mir erklärt habe, warum Revolut als Bank ein eigenes Stablecoin haben will.
Infrastruktur.
Ja.
Auch der Stablecoin ist wieder Infrastruktur, wie der digitale Euro die Infrastruktur ist, ist, glaube ich, auch der Stablecoin Infrastruktur. Und du hast ja mittlerweile ein paar Stablecoin-as-a-Service-Anbieter, und ich glaube, auf die setzen die Kollegen von Revolut auch. Ich habe gerade wieder vergessen, wer es war. Ich hatte es aber gelesen, wen sie darunter laufen haben. Und ich glaube, es macht für die gerade in dem Cross-Border-Umfeld als Infrastruktur mit Sicherheit Sinn, dort einen eigenen Stablecoin zu haben. Ich bin gespannt, wie viel Volumen er haben wird. Es gibt ja ganz gute Übersichten über Stablecoin-Volumina. Sollte man sich in den nächsten Tagen und Wochen mal angucken.
Ja, total. Und kleine Randnotiz, es gab ja da auch so eine Stilblüte, dass der CEO von Revolut irgendwie dem Makler seiner neuen Yacht den hintergehen wollte und die Maklerprovision von ein paar Millionen sparen wollte. Der ist so ein bisschen in diesem Tech-Pro-Ding drin. Meine Yacht, meine Privatinsel, was auch immer. Der hat jetzt einen Lombard-Kredit von seiner eigenen Bank bekommen, also von Revolut, für seine Anteile von Revolut, und kriegt jetzt 250 Millionen als Kreditlinie, genau, um das Geld auszugeben, obwohl er natürlich seine Aktien hat, die er noch nicht monetarisiert hat. Das ist ein üblicher Prozess. Also das machen viele andere auch, weil sie natürlich davon ausgehen, dass die Anteile mehr wert sind. Statt zu verkaufen, monetarisieren sie oder holen sich als Cash darüber. Dass es bei der eigenen Bank ist, hat so ein bisschen Geschmäckle, finde ich.
Ein bisschen, aber ja, das machen in der Tat ja, wie du es gerade beschrieben hast, andere Tech-CEOs oder hochgestellte Menschen bei Tech-Unternehmen ganz genauso, dass sie halt auf ihre Anteile einen Kredit nehmen. Ja, das ist dann bei der eigenen Bank ist, ja, verstanden. Und ich glaube, so das ganze Thema Yacht und Insel ist vielleicht einfach auch ein Sicherheitsbedürfnis und einfach der Wille, wirklich mal allein und ungestört zu sein, ne? Und eine Yacht ist ja eine mini kleine Insel.
Wenn ich irgendwie Promi bin und Schauspieler und mich jeder erkennt, aber weißt du, wie der Nick aussieht von Revolut? Echt? Okay. Ich nicht.
Halblange Haaren.
So halblange Haaren, das weiß ich. Aber wenn der mir an der Straße vorbeigehen würde, würde ich nicht erkennen.
Doch, halben Blick, den würdest du erkennen.
Okay. Das waren die Themen. Oder hast du mit deiner AI noch zwei, drei andere Themen rausgefunden aus deinem Dashboard?
Nö, eigentlich nicht wirklich. Nö. Nein.
Dann war das der August und wir sind fast durch. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis auf die Banking Exchange. Die ist im November, wo wir alle diese Themen natürlich diskutieren werden, in Frankfurt mit den Vertretern von Fintechs und Banken. Ich nehme an, das wird diesmal auch sehr stark unter dem Thema AI sein, was AI an Digitalisierungsthemen im Banking mit sich bringt. Und ja, schaut euch auf die Website an. Wir haben, glaube ich, Onlybird-Angebot für die Tickets. Ist eine coole Location, wie in den letzten Jahren. Leider im November, ich befürchte, es wird nicht mehr so cool im Innenhof und warm sein. Wir werden vermutlich da ein bisschen mehr drin sein müssen diesmal.
Ja. Ansonsten noch der Hinweis, unter bankenbasher.com könnt ihr halt eine Volltextsuche über die Podcasts machen. Also sobald der Podcast raus ist, ein paar Stunden später, könnt ihr ihn dann auch komplett durchsuchen und die Fragen stellen, die wir möglicherweise im Podcast beantwortet haben.
Alles klar, dann war's das für den August. Dann gucken wir mal, wie der September wird, wenn die Leute alle so aus dem Urlaub zurückkommen, was da für Meldungen kommen. Und ob wir in einen schönen heißen Herbst rübergehen.
Ja, let's see.
Dann mach's mal gut. Ich danke dir. Tschüss.